Und was müssen ansonsten für Vorsichtsmaßnahmen dann eingehalten werden? Also zum Beispiel beim Stillen oder so?
Ja, also wenn die Mutter tatsächlich eine Covid-Erkrankung hat, noch zum Zeitpunkt der Geburt, das heißt also potenziell noch infektiös ist, soll sie trotzdem mit dem Baby eng zusammen, sie soll bonden, sie soll Hautkontakt haben, dabei möglichst halt einen Mund-Nasen-Schutz tragen, das ist schon wichtig, und sie soll halt, weil ihre Atemwegssekrete über die Aerosole halt schon noch Erreger tragen können, muss sie halt relativ häufig alle Oberflächen reinigen, die von dem Virus dann betroffen sein können. Das heißt, so zum Beispiel ihre Hände, die Brüste, wenn sie pumpt, beispielsweise, das muss halt einfach regelmäßig gereinigt werden.
Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen? Oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist? Dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Heute geht es um das Thema Corona und was hier in Bezug auf die Schwangerschaft, die Geburt, die Stillzeit für Babys und Kleinkinder vor allem zu beachten ist. Gerade werdenden und frisch gebackenen Eltern brennen da echt viele Fragen unter den Nägeln. Im Laufe der Corona-Pandemie kommen stetig neue Erkenntnisse raus und deshalb wollen wir ein paar Fragen klären heute. Wie gefährlich ist es tatsächlich für ein Baby, an Corona zu erkranken? Wie kann ich es am besten schützen? Wie kann ich in der Schwangerschaft und Stillzeit damit umgehen? Kann ich mich impfen lassen? Das ist einfach nicht so einfach, den Überblick hier zu behalten. Deshalb sprechen wir heute mit unserem Gast Dr. Med. Michael Dördelmann. Er ist Neonatologe und Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und des Perinatalzentrums in Flensburg und selbst Vater von 4 Kindern im Patchwork-Muster. Gemeinsam mit seiner Frau Jana Dördelmann hat er im letzten Jahr das Gesundheitsportal Pedikus gegründet. Hier beraten sie Eltern und ihre Kinder vom Säuglings- bis zum Kindesalter mit viel Herz und Überzeugung bei allen Fragen rund um die Gesundheit der Kleinen. Wir freuen uns sehr, dass wir dich hier bei Kelea jetzt als Experte begrüßen dürfen. Und ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich, euch hier ein paar Sachen über Corona in Schwangerschaft und für Neugeborene erzählen zu können.
Da fangen wir gleich mal an. Was gibt es denn gerade für aktuelle Erkenntnisse im Zusammenhang mit Corona und der Schwangerschaft? Kann sich das Virus im Mutterleib oder bei der Geburt eigentlich auf das Baby übertragen?
Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit der Schwangerschaft an. Also wenn wir zum Beispiel die Schwangeren anschauen, die eine Corona-positive Testung haben oder vielleicht sogar im Rahmen der Schwangerschaft, zum Beispiel kurz vor der Entbindung an Covid erkranken, dann ist es einfach so, dass sie halt schon etwas gefährdeter sind, einen komplizierteren Verlauf ihrer Erkrankung zu erleben als die Schwangeren, die keine Covid-Erkrankung haben. Sie haben ein etwas erhöhtes Risiko dafür, dass sie tatsächlich im Rahmen der Geburt intensivmedizinisch behandelt werden müssen oder kurz danach und auch ein etwas erhöhtes Risiko dafür, dass sie beatmet werden müssen. Aber insgesamt sind die Zahlen natürlich klein. Aber wenn man das halt vergleicht zu den Schwangeren mit ohne Covid, dann haben sie dort ein erhöhtes Risiko. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit anderen Risikogruppen, zum Beispiel die 60- und 70-Jährigen, dann ist das Risiko einer Schwangeren, einen komplizierten Verlauf zu haben, ungefähr vergleichbar mit dem von den 60- und 70-Jährigen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass es auch eine Komplikationsrate gibt, die bemerkenswert ist und die uns dazu anhalten sollte, die Impfung bei Schwangeren sehr voranzutreiben. Das Hauptproblem sind halt vielleicht gar nicht mal so sehr die gesunden Schwangeren mit Covid, sondern es sind vor allem die, die noch zusätzliche Krankheiten haben. Und da gilt vor allem, wenn die Mütter hohen Blutdruck haben, wenn sie einen schlecht eingestellten Diabetes haben, wenn sie etwas älter sind und da ist etwa 35 Jahre angegeben und wenn sie Übergewicht haben. Das sind sowieso immer Mütter mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen. Aber wenn halt Covid noch dazukommt, dann ist das nochmal einen draufgesetzt.
Und Asthma, hängt das auch, zählt das auch mit da rein?
Asthma ist, würde rein theoretisch reingehören, ist aber in den Analysen bisher tatsächlich noch nicht als signifikant als Risikofaktor gefunden worden. Könnte man aber denken tatsächlich. Es kommt dann darauf an, wie du halt das Asthma eingestellt hast. Wenn das Asthma gut eingestellt ist, dann dürfte das eigentlich kein Problem.
Und wie ist es denn eigentlich, kann sich dann bei der Geburt des Virus dann auf das Baby übertragen? Und wenn ja, welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es da?
Also die gute Nachricht ist tatsächlich, dass sich das Virus im Mutterleib oder zum Beispiel bei einer Spontangeburt praktisch nicht aufs Kind überträgt. Also man kann echt sagen, dass der Coronavirus insgesamt ein vergleichsweise sehr kinderfreundliches Virus ist. Na, da gibt es ganz, ganz viele Studien zu. Wir haben bisher auch keine Viren oder kaum Viren in nicht relevanter Zahl zumindest, in Nabelschnurblut, Fruchtwasser oder auch im Vaginalsekret finden können. Und das erklärt, weshalb die Infektionsrate von Feten und auch Neugeborenen im Grunde jetzt, wie ich sagen, null ist, sind aber eigentlich sind das Einzelfallbeschreibungen. Es gibt aus Schweden zum Beispiel eine ganz aktuelle Studie, da hat man 90.000 Schwangerschaften untersucht, von denen waren 2.300 infiziert mit Covid, also die Mütter, und von denen haben 21 insgesamt zum Geburtszeitpunkt einen fraglichen Befall gehabt. Aber selbst diese Kinder hatten keine Symptome und überhaupt gar keine Probleme im Beobachtungszeitraum. Also insoweit ist es so, da muss man sich um das Baby, muss man sich bei einer Covid-Erkrankung in der Schwangerschaft im Grunde keine Sorgen machen. Mhm. Das heißt, es hat dann auch Konsequenzen dazu, in den Empfehlungen, dass du das Kind sowohl vaginal entbinden kannst, spontan, dass du stillen kannst und auch, dass das Baby nach der Geburt bei der Mutter verbleiben kann.
Das ist ja interessant, weil war das nicht im letzten Jahr noch so, dass die dann teilweise die Babys getrennt haben dann auf den Wochenbettstationen?
Ja, das war in der Tat so, als man das noch nicht wusste. Das war auch bei uns im Perinatalzentrum eine mittlere Katastrophe, dass wir in der Anfangszeit, als es noch keine Daten gab, ob das Virus übertragen werden kann, am Anfang tatsächlich die Babys von den Müttern erstmal weggenommen haben. Und dann kamen erstmal Testungen und dann wurde halt weitergeguckt. Mhm. Aber das war nur ganz kurz. Also das gab nur eine ganz kurze Zeit dafür.
Und was müssen ansonsten für Vorsichtsmaßnahmen dann eingehalten werden, also zum Beispiel beim Stillen oder so?
Ja, also wenn die Mutter tatsächlich eine Covid-Erkrankung hat, noch zum Zeitpunkt der Geburt, das heißt also potenziell noch infektiös ist, soll sie trotzdem mit dem Baby eng zusammen sein. Sie soll bonden, sie soll Hautkontakt haben, dabei möglichst halt einen Mund-Nasen-Schutz tragen, das ist schon wichtig. Und sie soll halt, weil ihre Atemwegssekrete über die Aerosole halt schon noch Erreger tragen können, muss sie halt relativ häufig alle Oberflächen reinigen, die von dem Virus dann betroffen sein können. Das heißt, so zum Beispiel ihre Hände, die Brüste, wenn sie pumpt beispielsweise, das muss halt einfach regelmäßig gereinigt werden. Aber wenn das passiert, ist das ohne Probleme möglich und auch unbedingt empfohlen. Was möglichst unterbunden werden sollte, ist das Kind zu küssen. Also so, dass man sozusagen einen direkten Schleimhautkontakt von Mutter zu Kind hat.
Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, das stimmt. Aber es ist ja zum Glück so, dass du ja auch nach einer aktuellen Infektion im Grunde ja, wenn man es mal richtig auf den Punkt bringt, nur 10 Tage nach Erstinfektion richtig infizierend bist. Und das heißt also schon 10 Tage später bist du im Grunde nicht mehr infektiös. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade in den letzten 10 Tagen deiner Schwangerschaft den Virus akquiriert hast, das betrifft ja nur eine sehr kleine Gruppe. Ne? Wahrscheinlich ist es ja so, dass die Mutter dann schon entsprechend den Virus bekämpft hat, Antikörper ans Kind weitergegeben hat, sodass das auch kein Problem mehr ist. Nur diesbezüglich geben die Leitlinien kein genaues Detail. Aber ich würde Eltern zum Beispiel so beraten, ne? Also wenn die halt die Infektion beispielsweise 4 Wochen vor Entbindung akquiriert hat und dann entbindet, sind im Grunde keinerlei Vorsichtsmaßnahmen mehr notwendig.
akquiriert hat, heißt es, das Video
bekommen hat.
Dass
ja.
das Virus bekommen hat.
Ja, das Virus bekommen hat, ja.
Akquirieren. Aha, okay, ja. Das kenne ich anders. Das Akquirieren. Aber genau, wie ist das denn jetzt eigentlich? Du hast ja schon gesagt, dass man jetzt eigentlich auch eine Impfung für die Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen würde, aber das ist ja trotzdem noch umstritten. Ne? Die STIKO, also die zentrale, wie sagt man, Gesellschaft?
Das ist die ständige Impfkommission.
Genau,
so heißt
ständige,
sie.
Ja, die ständige ja. Impfkommission hat dafür ja noch keine Empfehlung ausgesprochen, ne?
Das ist korrekt. Also ich habe jetzt nochmal ganz aktuell geguckt, weil sich da im Moment sehr viel bewegt. Und Stand heute sagt die STIKO wörtlich, dass die Schwangeren zwar geimpft werden können, aber noch nicht als Routinemaßnahme. Und dass genau geguckt werden soll, ob ein relevantes Nutzen-Risiko Verhältnis besteht. Das heißt also, die STIKO empfiehlt das, wenn die Mütter ein entsprechendes Risiko für einen komplizierten Covid-Verlauf haben. Zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, ein schlecht eingestellter Diabetes, ein hoher Blutdruck oder ein deutliches Übergewicht. Dann sagt auch die STIKO, dass man Schwangere impfen sollte, aber ansonsten sagen sie, nee, eigentlich eher nicht. Es ist aber so, dass in Deutschland gibt es ja noch unsere große Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie. Und die hat jetzt ganz aktuell Anfang Mai entschieden, dass sie auf Grundlage internationaler Studien empfehlen, alle Schwangeren und auch Stillende priorisiert mit den mRNA-Vakzinen zu versorgen. Und die sind da auch überhaupt nicht alleine. Wenn man das halt mal international guckt, dann ist es so, dass die amerikanischen und israelischen Fachgesellschaften das schon seit Anfang 2021 empfehlen und es auch schon gemacht wird. Mhm. Also in den USA beispielsweise sind schon über 100.000 Schwangere geimpft, mit halt auch entsprechenden Daten, die auch vorliegen. Und in Europa sind immerhin die Franzosen und die Österreicher auch schon dabei. Die machen das seit Ende April, haben sie das empfohlen. Und auch da wird es gemacht. Da wird in der Schwangerschaft beispielsweise ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel mit den mRNA-Impfstoffen geimpft. Mhm. AstraZeneca ist ja auch in aller Munde, ist in dem Zusammenhang noch nicht empfohlen, weil Schwangerschaft ja generell ein Problem mit Thrombosen sein könnte. Und die Diskussion kennen wir alle, also insoweit, da wird man eher von abraten. Aber für mRNA-Impfstoffe, also gibt es jetzt im Moment von BioNTech und Moderna, ist es empfohlen.
Okay, und das heißt, da wartet man jetzt gar nicht auf ein Urteil von der STIKO, sondern das dürfen quasi, also ich hatte nur zufällig gesehen, zum Beispiel bei einer Berliner Klinik, die jetzt anfangen zu impfen, also die dürfen dann einfach loslegen.
Genau. Ja. Es ist nicht verboten. Es ist halt generell so, dass der impfende Arzt stellt die Indikation. Nun ist es halt nur so, wenn du ein impfender Arzt bist und du stellst dich gegen die Empfehlung von Fachgesellschaften, dann hast du ein Problem. Mhm. Aber du kannst durchaus, die STIKO verbietet es ja nicht. Die STIKO sagt nur, wir sollen es abwägen. Und wenn der behandelnde Arzt, also der impfende Arzt eine Indikation sieht, dann kann er impfen. Und da ist natürlich sehr, sehr hilfreich irgendwie, wenn die Fachgesellschaften empfehlen, zu impfen. Ganz klar. Und wenn man sich die Daten anguckt, gibt es da eigentlich im Moment auch wirklich keine zwei Meinungen. Es ist so, dass die Impfung auch super gut vertragen wird von den Schwangeren. Die haben so ein bisschen mehr Lokalreaktionen am Oberarm. Aber was so die schwereren, akuten oder Langzeitnebenwirkungen angeht, hat es überhaupt gar keinen Unterschied zu den Gruppen, die bisher schon geimpft werden. Also überhaupt gar kein Problem.
Das ist interessant. Dann habe ich mal noch eine Frage zu den Impfungen. Und zwar gibt es ja bei Schwangeren die Möglichkeit, Kontaktpersonen anzugeben, die dann eben auch prioritär geimpft werden. Aber wie ist es denn mit den Eltern zum Beispiel besonders gefährdeter Kinder? Es gibt ja auch Kinder, ich weiß nicht, was alles dazu zählt, ob Frühchen, ob was mit dazu zählt, bei denen es besonders gefährlich wäre, wenn sie einer Corona-Infektion ausgesetzt wären. Sollte man da nicht vielleicht auch diese Eltern prioritär impfen?
Ja, das ist in der Tat auch empfohlen und erlaubt. Wenn du dort, es sind immer zwei Personen erlaubt sozusagen. Du musst dann halt nachweisen, dass du dich im Umkreis einer gefährdeten Person bewegst. Dazu gehören Schwangere. Also insoweit auch jede Schwangere kann zwei Personen benennen, die geimpft werden können. Mhm. Und das gilt genauso auch für Eltern oder Kontaktpersonen, enge Kontaktpersonen von Kindern mit kritischen Erkrankungen. Und kritische Erkrankungen sind beispielsweise schwere Herz-Lungen-Erkrankungen, schwere neurologische Defekte, oder mit schweren neurologischen Defekten, Kinder mit ausgeprägten syndromalen Erkrankungen, da kennen, glaube ich, die meisten das Down-Syndrom. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund. Kinder, zum Beispiel Frühgeburten, würden auch zu den Kindern mit den schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil die ja in der Regel diese Lungenerkrankung des Frühgeborenen haben, wenn sie sehr klein waren, zumindest die bronchopulmonale Dysplasie. Und die werden auch gefährdeter für einen schweren Covid-Verlauf als gesunde Säuglinge.
Also dann bekommt man, wenn man Eltern eben eines zum Beispiel Frühchens ist, dann bekommt man automatisch die Einstufung, dass man sich impfen lassen
darf. Automatisch? Nee. Nein, weil es ist halt so, der behandelnde Arzt kann eine Empfehlung aussprechen und diese Empfehlung gibt er weiter an den Impfarzt und dieser Impfarzt entscheidet dann, ob er dieser Empfehlung nachkommt oder nicht. Ja. Das heißt, es obliegt tatsächlich, das ist wie die Priorisierung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt als Kinderarzt sage, okay, da ist eine Familie mit einem Frühgeborenen aus 35 Schwangerschaftswochen, das alles total gut gemacht hat und jetzt gar keine Probleme aufweist, dann ist das natürlich eine ganz andere Priorisierung, als wenn ich über Eltern spreche, die ein Kind aus der 24. Schwangerschaftswoche haben mit einer schweren Lungenerkrankung. Da würde ich ganz klar natürlich das kleine Kind priorisieren und dort erstmal schauen, dass diese Eltern zuerst den Impfstoff bekommen.
Ja. Ja, und was ist denn eigentlich, ich weiß gar nicht, wie häufig sowas vorkommt, aber wenn ein Baby tatsächlich an Corona erkrankt, was brauchen die dann und was passiert dann?
Die gute Nachricht ist, Babys erkranken eigentlich kaum an Corona und wenn sie erkranken, werden sie eigentlich auch nicht krank. Mhm. Also wenn man das jetzt mal ganz akademisch anguckt und du guckst dir innerhalb der Kinder an, sagen wir mal von 0 Tage bis 18 Jahre, dann sind schon die Säuglinge und da die besonders kleinen Säuglinge, also kleiner 3 Monate, sind diejenigen, die relativ gesehen am häufigsten eine Krankenhausbehandlung brauchen und auch am häufigsten einmal auf der Intensivstation sind.
Wegen Corona oder allgemein?
Ja, wegen Corona dann. Mhm. Aber wenn du dir die Absolutzahlen anguckst, dann ist das sehr, sehr gering. Also es bleibt wirklich dabei und das gilt auch für Kinder mit Grunderkrankungen, auch mit relativ schweren Grunderkrankungen, ist Corona ein tatsächlich kinderfreundliches Virus. Also Kinder müssen, wenn du es vergleichst zumindest mit eigentlich allen anderen Bevölkerungsgruppen, muss man sich um Kinder die wenigsten Sorgen machen.
Und was brauchen die dann? Wie kann man da den Genesungsverlauf unterstützen?
Dadurch, dass sie fast nie krank sind, musst du sie eigentlich auch kaum unterstützen. Aber die, wenn sie denn dann krank sind, unterscheidet sich die Therapie dieser Kinder nicht von der von Erwachsenen. Und es gibt halt keine, wir nennen das Kausaltherapie, also du kannst den Virus direkt eigentlich nicht gut behandeln. Alles das, was bisher getestet worden ist, auch in der Erwachsenenmedizin, hat nicht das gehalten, was man sich davon versprochen hat. Also die Haupttherapie, wenn die Kinder richtig krank sind, besteht im Wesentlichen aus Kortisongaben und dann letztendlich Hilfe, wenn die Schwierigkeiten mit der Lungenfunktion haben, dass sie halt Sauerstoff bekommen oder im schlimmsten Fall, und das ist aber extrem selten tatsächlich, dass ein Kind mit Covid-19 beatmet werden muss. Mhm. Und wenn du mal die Zahlen anguckst, die wir jetzt in Deutschland haben, ich habe gestern nochmal in das Survey geguckt, die Kinder werden ja täglich sozusagen dort erfasst, dann habe ich bis zum gestrigen Tag insgesamt in der gesamten Pandemiezeit in Deutschland 12 verstorbene Kinder gefunden. 12 insgesamt. Und wenn du das mit den anderen Zahlen vergleichst, dann ist das sehr, sehr wenig. Alle diese Kinder hatten schwerste Grunderkrankungen. Da war also keins dabei, das in irgendeiner Form gesünder war oder nur leichte Erkrankungen gehabt hat. Nun zum Beispiel sowas wie Asthma würde als leichte Erkrankung gelten. Und auch Frühgeborene, 32 Wochen, das sind leichte Erkrankungen.
Ja.
Solche Kinder sterben nicht. Ja. Und haben auch vergleichsweise ein sehr geringes Risiko für Langzeitfolgen. So ein bisschen einschränkend muss man natürlich sagen, dass wir dadurch, dass wir die Lockdown-Maßnahmen hatten, wir noch eine vergleichsweise geringe Anzahl von Kindern haben, die wir auswerten können. Also wir gucken so ein bisschen auf die Spitze des Eisbergs. Und hoffen, dass wir mit der Impfung jetzt schnell vorankommen, sodass wir möglichst wenig Covid-Erkrankungen haben. Aber die Zahl, die wir jetzt haben, also wir haben auch in Deutschland jetzt schon über 100.000 an Corona erkrankte Kinder. Das heißt, man kann da schon einigermaßen verlässliche Aussagen zu treffen, wie der Krankheitsverlauf sein wird. Und da sind wir als Pädiater tatsächlich vergleichsweise sehr hoffnungsfroh, das kann ich sagen.
Das ist aber schön, auch gerade jetzt, wo die Schulen zumindest im Hybrid-System wieder öffnen oder geöffnet haben. Aber was die Langzeitfolgen angeht, da kann man jetzt ja bei Kindern wahrscheinlich noch gar nichts sagen, oder? Kann man da schon was sagen?
Man kann was sagen, also ein bisschen was, sagen wir mal so. Zum einen ist es natürlich ein bisschen ein Problem, dass wir die Langzeitbeobachtung ist so ein bisschen relativ, ne, weil wir haben ja gerade mal 1,5 Jahre. Aber es gibt bei Kindern, was Langzeitfolgen angeht, im Grunde 2 Probleme, die sind super selten. Und das eine ist dieses sogenannte PIMS-Syndrom, da hat man vielleicht schon mal von gehört, das ist ein neudeutscher Begriff, der dann Pediatric Inflammatory Disease heißt, Multisystem Disease heißt. Das ist im Grunde eine Autoimmunerkrankung, die halt durch den Virus angestoßen wird, wo diverse Organe geschädigt werden, insbesondere das Herz. Super selten in Deutschland. Wir haben auch da, habe ich mir die Zahlen rausgeguckt, jetzt von diesen 70.000 Infizierten, haben sich derweil 245 bis zum gestrigen Tag hatten dieses PIMS-Syndrom. Keins von diesen Kindern ist gestorben. Es sind etwa 10% hatten bei Entlassung ein bisschen Auffälligkeiten in der echokardiografischen Untersuchung, das heißt Herzauffälligkeiten. Ob diese die wieder komplett ausheilen, das weiß man nicht. Aber immerhin 90% dieser Kinder, die das PIMS-Syndrom hatten, sind als gesund wieder entlassen worden. Also insoweit ist das eine seltene Komplikation, aber ist halt ein Langzeitproblem. Und das zweite Langzeitproblem, das es gibt, ist das sogenannte Long-Covid-Syndrom. Da ist es ein bisschen schwierig mit den Zahlen tatsächlich. Es gibt in Deutschland dazu noch keine guten Zahlen, aber ich habe geguckt, es gibt zumindest 2 Studien aus Großbritannien und aus Skandinavien und die haben halt gefunden, dass das bis zu 10% vor allem der älteren Kinder, die eine Covid-Infektion haben, betrifft. Und dieses Long-Covid-Syndrom ist auch nicht so, wie man es von Erwachsenen kennt. Das ist halt ein Syndrom, das tritt Wochen bis Monate nach der Infektion auf. Es ist gekennzeichnet dadurch, dass die Kinder sich chronisch erschöpft fühlen, generelle Leistungsminderung aufweisen, Gelenk- und Muskelschmerzen und Hautveränderungen haben. Und im Gegensatz zu Erwachsenen haben die aber keinerlei Verlust von Geruch und Geschmack. Also insoweit scheint das anders zu sein und die Forscher, die das Ganze dort publiziert haben, sind sich auch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich Long-Covid ist, also durch Covid, oder ob das möglicherweise auch so ein bisschen übertüncht wird, irgendwie durch die Folgen des Lockdowns im Rahmen der Pandemie. Ja. Ja, weil die Kinder natürlich auch zu Hause sind und chronische Erschöpfung, Leistungsminderung und Schmerzen, das kann ja auch mal psychosomatisch sein. Also das ist noch nicht ganz geklärt. Mhm. Und wie gesagt, für Deutschland gibt es dazu noch keine guten Zahlen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, warum sollte es bei Kindern so ganz anders sein als bei Erwachsenen? Aber es ist, bei Erwachsenen, da gehst du ja wirklich teilweise, je nachdem, welche Studie du nimmst, gibt es ja Studien, die sagen, dass Long-Covid kann bei Erwachsenen bis zu 20-40% ausmachen. Das ist ja wirklich dann eine mittlere Katastrophe, wenn man das so sieht. Aber bei Kindern ist es halt viel seltener, wenn überhaupt. Aha. Wäre ich noch zurückhaltend.
Nochmal eine andere Frage, um zum Stillen zurückzukommen. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, Stillen ist ganz normal möglich, auch wenn man selbst oder ich glaube sogar auch das Baby an Covid erkrankt ist, richtig?
Genau so ist es.
So ist es. Und aber generell sagt man ja, dass das Stillen die Immunabwehr stärkt. Ist es dann auch in Bezug auf Corona oder hat es damit gar nichts zu tun?
Unbedingt. Ja. Also wenn wir jetzt, wir reden jetzt vermutlich dann über das Stillen von Corona-positiven Müttern oder die Mütter, die halt im Rahmen der Schwangerschaft eine Erkrankung gehabt haben. Ne? Das meinen wir wahrscheinlich. Ja. Also auch da ist es derweil gut gezeigt, zumindest erstmal laborchemisch, dass über die Nabelschnur relevante Mengen auch an den relevanten Antikörpern ans Baby weitergegeben werden. Also auch in Konzentrationen, von denen man denkt, dass sie tatsächlich gegen den Virus Virus kämpfen können.
Sehr spannend.
Genau, das ist, deswegen ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb die Säuglinge nicht krank werden, ne? Weil sie halt die von der infizierten Mutter den Schutz sozusagen mitbekommen. Und der gleiche Effekt, den sieht man auch, wenn man die Mütter impft.
Das ist ja, also quasi man, schon ein bisschen wie eine Impfung dann fürs
genau,
Baby.
Genau, ne? deswegen fürs Baby, wenn man das mal auf den Punkt bringt, es hört sich zwar jetzt ein bisschen fies an, aber ist es eigentlich, wenn die Mutter dann Corona erkrankt ist oder positiv ist, ist es fürs Baby, wenn du so willst, positiv. Aha. Der Nachteil ist allerdings, dass diese Immunität, die du gibst, das ist ja dieser klassische Nestschutz, den wir kennen. Mhm. Und der Nestschutz wird praktisch ausschließlich über Antikörper vermittelt. Und die Antikörper haben leider nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Mhm. Das heißt, die haben normalerweise eine Halbwertszeit von ungefähr 3 bis 4 Wochen. Halbwertszeit heißt, danach sind die nicht mehr in relevanter Dosis nachweisbar. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du über Nabelschnur Antikörper gibst, dann ist das Baby, wenn es nicht gestillt wird, für etwa 4 Wochen geschützt. Wenn es gestillt wird, geht man davon aus, dass es zumindest für die Zeit, wo voll gestillt wird, also ausreichend Menge an Muttermilch und damit Antikörpern ins Baby übergeht, dass man in der Zeit einen Nestschutz hat. Aber der Nestschutz wird aufhören, wenn das Stillen weniger wird und oder wenn die Mutter gar nicht stillt.
Dann ist es definitiv ja nochmal ein Grund, dann wirklich länger Vollzeit zu stillen, wenn das möglich
Korrekt,
ist.
Korrekt, genau. Also wenn man das mal so anguckt, geplant ist ja eigentlich, es laufen ja derweil auch jetzt schon Studien zu Kindern. Das seit Anfang März wird multinational von BioNTech untersucht und da werden Kinder ab 6 Monate eingeschlossen. Das heißt also, wenn man das dann mal hochrechnet, dass wenn die Kinder dann, nehmen wir mal an, der Impfstoff kommt durch, er ist sicher, er ist effektiv. Und ist dann auch erlaubt, die Kindern zu geben ab 6 Monate. Und das wäre ja auch in den Impfplan des DIPO gut zu integrieren.
So früh, dann, ab 6 Monaten schon?
Ja, so laufen die Studien. Das haben sie sich, das haben sie sich auch genau so gedacht, weil sie halt davon ausgehen, okay, wenn die Kinder sozusagen dort von der Mutter geschützt werden, über Muttermilch, also erst Nabelschnur und dann Muttermilch, und sie dann mit den anderen Impfungen sozusagen durch sind, dass man dann ab dem 6. Monat die Corona-Impfung etablieren könnte und dann damit das Baby für den Rest erstmal schützen könnte. Wie lange das dann hält, weiß man natürlich nicht. Aber das wird der Plan sein, dass das so geht.
Das ist sehr interessant. Wollte ich nämlich gerade fragen, ab welchem Alter man das dann tatsächlich darf und was es da zu beachten gibt. Aber dann ist das ja noch ein bisschen so in der Forschung.
Ja, aber schon in der nahen Forschung, muss man sagen. Irgendwie, es ist ja so, dass wir zurzeit, ganz aktuell, dürfen wir Kinder ab 16 impfen. So ist es zugelassen. Und diese Kinder unterlaufen genau der gleichen Priorisierung wie die Erwachsenen. Das heißt also, die 16-Jährigen, die schwere Grunderkrankungen haben, werden priorisiert. Die anderen müssen halt hinten anstehen. Und wenn die Prio fallen gelassen wird, dann können alle 16-Jährigen geimpft werden. Und ganz aktuell ist es so, dass die Daten raus sind für die Studie von BioNTech für die 12- bis 15-Jährigen. Mhm. Und das sind auch sehr gute Daten. Also die geben an 100% Schutz, vergleichbare Nebenwirkungen wie bei der Gruppe von 16 bis 25. Und dieser Impfstoff für diese Gruppe ist zurzeit im Zulassungsprozess. Und wenn man BioNTech und der Politik glauben will, dann wird es jetzt im Sommer kommen. Manche sagen vor den Sommerferien, ich weiß nicht, ich würde eher denken nach den Sommerferien, aber sehr, sehr, sehr zeitnah. Und diese Studie, die die Sicherheit bei den jüngeren Kindern testet, die ist halt, hat halt erst im März begonnen und die Untersucher erwarten, dass sie ihre 5000 Patienten, die sie einschließen wollten, man braucht mal so eine bestimmte Zahl, dass man halt Sicherheitsaussagen treffen kann, dass sie das etwa im August, September zusammen haben werden. Dann werden sie das auswerten müssen, dann muss es durch die Zulassung durch, sodass wir, glaube ich, für diese Gruppe in 2021 keinen Impfstoff mehr bekommen werden. Aber wenn alles gut geht, und so sieht es im Moment aus, die Zwischendaten sind gut, dass man halt Anfang 22 möglicherweise auch praktisch die kleinen Kinder ab 6 Monate impfen kann.
Und das wird jetzt aber gerade an 5000 Kindern schon getestet?
Ja, also du musst die ja sammeln, ne? Also du musst ja, das wird eine multinationale Studie, die wird in 18 Ländern, die hat von BioNTech gemacht und sie haben halt als Ziel, die Studie so lange durchzuführen, bis sie etwa 5000 Patienten haben. Ne, weil nur mit so einer großen Anzahl kannst du Daten zur Sicherheit sinnvoll auswerten. Mhm. Wenn du halt nur 1000 nimmst irgendwie und bei denen passiert nichts, kannst du ja nichts sagen. Wenn du seltene Nebenwirkungen haben willst, brauchst du möglichst viele Patienten.
Ja, jetzt sind ja Kindergärten und Schulen teilweise wieder geöffnet. Was ist denn, wenn dann ein Geschwisterkind oder vielleicht auch ein Elternteil positiv getestet wurde? Wie sollte man damit umgehen? Es ist ja nicht so einfach, innerhalb von der Familie da die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu leisten.
Ja, das ist in der Tat ein Problem, gerade für Familien, wie sie halt das dann gewuppt kriegen. Also zunächst mal ist es ja so, dass im Kindergarten, in der Schule laufen ja erstmal Antigentests und die sind ja zunächst mal ungenau. Also wenn der jetzt positiv ist, muss man nicht gleich in Hektik verfallen, sondern man würde das Kind dann tatsächlich erstmal mit Hygienemaßnahmen belegen, das schon, aber dann erstmal die Bestätigung durch die PCR-Reaktion abwarten. Und wenn die positiv ist, dann muss man halt schauen, was möglich ist. Also allgemein gelten natürlich in so einer Situation auch die sogenannten AHA-Regeln. Ja, das heißt also, alle sollten, wenn es irgendwie geht, Atemschutz tragen, also Mund-Nase-Schutz, sollten sich regelmäßig die Hände desinfizieren und möglichst Abstand halten. Und dieses mit dem Abstand halten, klar, sagt man räumliche Trennung und auch bei räumlicher Trennung muss man halt gucken, was bedeutet das? Es macht natürlich einen Unterschied, ob du ein 2-3-jähriges Kind zu Hause hast, das kannst du räumlich nicht trennen, oder einen 15-jährigen Jungen. Na, also deswegen ist natürlich beim 2-3-jährigen ist eine räumliche Trennung unmöglich. Deswegen kannst du das auch nicht machen irgendwie. Und da wirst du halt einfach nur dort mit Atemschutz bei den Eltern arbeiten irgendwie und regelmäßig die Hände desinfizieren. Abstand kannst du da nicht halten.
Kriegt das Kind ja auch Angst. Man kann ja so ein kleines Kind jetzt nicht allein in einen Raum schicken. Und wie kann man dem Kind dann Sicherheit geben? Ich meine, so ein kleines Kind hat ja bestimmt auch Angst, wenn sich alle da mit Masken nähern. Und gibt es da irgendwelche Tipps?
Ja, wobei das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht so relevant, weil jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie sind die Kinder Ja, wobei das kennen die schon. Also da würde ich Kinder jetzt tatsächlich nicht unterschätzen. Ne, und aber das ist halt auch tatsächlich irgendwie ein Grund, weshalb wir jetzt auch für diesen Aspekt die Impfung für alle vorantreiben sollten. Ne, weil letztendlich, wenn du geimpft bist und oder eine Infektion hinter dir hast, dann kannst du eigentlich ohne Bedenken im Normalzustand jedenfalls auch einem Infizierten gegenübertreten. Ja. Also der Schutz ist da jetzt nicht 100%, aber geht deutlich über 95%, und selbst wenn du dich dann ansteckst, dann hast du einen deutlich leichteren Verlauf irgendwie und hast im Grunde keine Covid-Komplikationen zu erwarten.
Wie kann ich mich denn da als Eltern gut regelmäßig informieren, ohne die Orientierung zu verlieren? Also wo kann ich mich da gut beraten lassen? Denn ich finde, es gibt so viele sich widersprechende Informationen. Hast du da eine Quelle, wo du sagst, die ist verlässlich, da kann man immer mal wieder drauf gucken?
Ja, also es gibt, wie du schon sagst, also es ist eine Katastrophe, wenn man eben sich im Internet orientiert, was man dort wirklich für absolut gegenteilige Meinung zu allen möglichen Punkten findet. Also generell würde ich immer empfehlen, dass man tatsächlich dann Seiten aufsucht oder Medien aufsucht, die öffentlich sind. Ne? Also und da sind tatsächlich die Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die machen gute Sachen. Das Robert-Koch-Institut, wenn man das lesen mag, das ist natürlich immer so ein bisschen komplizierter irgendwie, aber das gibt auch natürlich zuverlässige Informationen. Dann würde ich immer sagen, finde ich die bestimmte Zeitschriften, von denen ich glaube, dass sie einigermaßen ordentlich recherchieren, wenn man zum Beispiel Zeit, Spiegel, Süddeutsche oder sowas, die Sachen sind auch, finde ich, gut recherchiert und stimmen in der Regel auch einigermaßen. Und es gibt aber auch so ein paar Sachen, die etwas, bevölkerungsgerechter sind. Und da gibt es zum Beispiel, kennt vielleicht alle den Corona-Update von Herrn Drosten. Den finde ich tatsächlich auch sehr hilfreich und sehr gut verständlich. Den kann man gut hören. Und eine Seite, die ich tatsächlich gern empfehle, weil sie wirklich gute Informationen gibt, ist von der Donau-Universität Krems. Die hat so eine Seite, die heißt Gesundheitsbehauptungen aus Medien, Werbung und Internet. Und die testen sozusagen all die Dinge, die im Internet so gemacht werden, und machen sie so eine Art Faktencheck, wenn du so willst. Und das ist auch wirklich sehr gut aufgearbeitet, und das lese ich immer sehr gerne, um so ein bisschen zu gucken, irgendwie, was auch jetzt gerade so en vogue diskutiert wird.
Ja. Hast du noch einen abschließenden Tipp? Ich meine, du bist ja selber vierfacher Papa.
Ja, also was soll ich sagen? Ich glaube, dass wir so ein bisschen schauen müssen, nicht in Panik zu verfallen, sondern dass wir uns halt wirklich die Sachen genau angucken müssen, die letztendlich jetzt hier rauskommen und genau abwägen müssen, wo sind Vor- und Nachteile. Und nicht immer sofort auf jeden Zug aufspringen, irgendwie der uns irgendwo hingestellt wird. So als Vater und als Kinderarzt bin ich halt in dieser Position. Als Kinderarzt habe ich mit Covid-Erkrankungen zum Glück, wie gesagt, nicht viele Schwierigkeiten. Wir haben nur sehr wenige Kinder in der Klinik und auch im Rahmen der Schwangerschaft ist das zwar für das betreuende Personal immer sehr, sehr aufwendig, aufgrund der Hygieneregeln und den speziellen Maßnahmen, die wir machen, immer ist aufwendig, aber letztendlich haben wir da in dem Bereich, in dem ich arbeite zumindest, Geburtshilfe und Kinderheilkunde, wenig Probleme. Für mich persönlich kann ich nur jedem raten, sich so schnell impfen zu lassen, wie es irgendwie geht, und sich dort um die Impfung zu bemühen. Ich bin auch geimpft, habe das auch gut vertragen, und sich nicht verunsichern zu lassen irgendwie von den Diskussionen um vermeintliche Nebenwirkungen. Es ist natürlich so, dass wenn du impfst, dass du ein Risiko hast für gewisse Nebenwirkungen. Aber wenn du das vergleichst mit dem, nimmst du die schlimmste Nebenwirkung, du verstirbst an der Impfung oder du hast irgendeinen langfristigen Folgeschaden und du vergleichst das mit den Zahlen einer Covid-Erkrankung, dann steht das in überhaupt gar keinem Verhältnis, egal welchen Impfstoff du nimmst. Ne, und insoweit würde ich persönlich dann immer gucken, dass man einfach die Zahlen nebeneinander stellt und dann eine Entscheidung trifft.
Das ist aber auch nicht so leicht, dann an eine Impfung ranzukommen, wenn man nicht zu einer der Risikogruppen gehört. Ich versuche das gerade schon seit Wochen.
Da hast du recht. Ja. Das ist wahr.
Jetzt sag doch bitte nochmal, wo man dich oder euch eigentlich findet.
Ja, wir haben ja jetzt vor kurzem oder vor 5 Monaten etwa unser Kindergesundheitsportal gegründet, das heißt Pedikus. Und man findet uns im Internet, wenn man einfach, man kann das googeln, man kann Pedikus eingeben, entweder mit Ä oder mit AE. Und dann findet man das und dann findet man unsere Website. Da bieten wir diverse Kurse an, vor allem zum Beispiel Erste Hilfe im Kindesalter, aber auch Webinare zu so alltäglichen Problemen, die ich in meiner klinischen Praxis schon seit Jahren sozusagen herauskristallisiere, etwas, was alle Eltern interessiert, sowas wie Fieber, Infekte, Impfungen, Hautpflege, Allergien und solche Sachen. Das sind immer interaktive Fortbildung mit den Eltern, kleiner Impulsvortrag und danach vor allem, das ist mir ganz wichtig, wirklich enge individuelle Diskussionen, weil das, was ich in dem Impulsvortrag zeige, das ist ja nie sozusagen die Wahrheit, sondern steht ja immer zwischen den Zeilen. Und deswegen ist mir das Gespräch hinterher das Wichtigste und das macht mir riesen Spaß und ich glaube auch, dass das, zumindest ist das die Rückmeldung, dass auch die Eltern da ganz gut von profitieren.
Ja, super. Ja. Und du bist ja auch fleißig dabei, Inhalte für uns, für Kilia, für die Postnatal-App zu erstellen. Und da freuen wir uns natürlich auch über deinen fachlichen Rat und Input.
Ich bin auch schon mal ganz gespannt, dass ich da meine, neben den Dingen, die man dort in den Büchern und Zeitschriften, wie auch immer, findet, einfach vielleicht auch so ein bisschen die klinische Erfahrung, die ich ja halt auch habe. Ich untersuche die Kinder ja jeden Tag in den Vorsorgeuntersuchungen und insoweit hoffe ich auch mal, dass ich da ein bisschen Leben reinbringen kann und nicht nur irgendwelche eher trockenen Informationen. Gucken wir. Ich freue mich
drauf. Ich finde es auch, wenn man dann so einen kleinen Unfall hat mal mit den Kindern oder wenn das irgendwie Krankheitssymptome hat und man das dann mal in die Suchmaschinen eingibt, ne, und dann kriegt man ja einen Riesenschreck erstmal, denkt man, oh Gott, jetzt ist aber alles vorbei hier. Deswegen glaube ich, ist das ganz gut, wenn man dann so eine verlässliche Quelle hat von einem erfahrenen Kinderarzt, Kinderärztin, man dem Kinderarzt, oder dann eben auch gerade in Sachen Erste Hilfe mit so ein paar Tricks, was man schnell machen kann, das ist echt wichtig.
Also das kann ich wirklich nur unterstützen. Also es ist Gesundheitsvorsorge oder Medizin ist nicht so schwer, tatsächlich. Also man, so ein paar Sachen muss man verstanden haben irgendwie, und das ist das Gute an der Kinderheilkunde. Deswegen mache ich das auch so gerne. Also ganz selten nur haben wir tatsächlich mit so richtig schweren Erkrankungen zu tun. Häufig geht es eher darum, ein Kinderarzt sagt den Eltern ganz häufig, da müsst ihr jetzt abwarten. Da müsst ihr so ein bisschen entspannt sein, weil die Varianz dieser ganzen Sachen ist so groß. Und wir gucken mal, wie wir da gemeinsam durchkommen. Vielleicht können wir so ein bisschen an Symptomen helfen, aber und ich begleite euch dabei, und dann geht das meistens von alleine
weg. Ganz ehrlich, solche Antworten hasse ich, wenn ich 3 Stunden beim Kinderarzt gewartet habe und dann, ja, hier ist dann wieder Ibuprofen, regelmäßig geben, Fieber senken, und dann, ja, Husten, dafür können Sie geben, können Sie auch lassen, wo ich nochmal denke, das hätte ich ja auch selber machen können. Nein,
genau. Spaß beiseite. Da hast du völlig recht, das ist tatsächlich so, weil deswegen mache ich diese Webinare. Ne, weil du kannst tatsächlich, wenn du auf so ein paar Sachen achtest, kannst du ganz viel alleine machen. Irgendwie, wenn du dann die Möglichkeit hast, vielleicht mit deinem Kind als kurz Rücksprache zu halten, sei es über Telefon, über eine Videosprechstunde, dann kannst du diesen ganzen Aufenthalt in der Praxis sparen. Ja. Ja, so ein paar Sachen muss man halt wissen irgendwie und muss dann halt sozusagen betreut werden dabei. Aber ich glaube in der Tat, dass wir uns das mit den Eltern und auch für die Kinder ein bisschen einfacher
machen können. Das fände ich so toll. Was glaubst du, wie viele Stunden ich schon in überfüllten Kinderarztpraxen gesessen habe mit einem Kind, was völlig der Schlafrhythmus durchbrochen war durch dieses lange da rumsitzen, was noch völlig quengelig und übermüdet war. Und wir sind, glaube ich, auch nachher jedes Mal kränker rausgekommen, als wir reingegangen sind.
Genau, ja, genau das ist das Problem.
Wir hätten damals schon Masken aussetzen sollen, glaube ich. Naja.
Ja.
Also, ganz, ganz herzlichen Dank für deine super Informationen und all den Rat. Und ich weiß, dass sich sowas ständig ändert. Wenn es wieder neue Änderungen gibt, dann sprechen wir wieder, würde ich sagen.
Ja, super. Freue ich mich.
Gut. Dankeschön. Mach's gut.
Alles klar. Tschüss.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.